Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Valerie, die uns von ihren zwei ambulanten Krankenhausgeburten erzählt, die beide recht unterschiedlich waren. Ihre erste Geburt fing mit einem vorzeitigen Blasensprung an und hat dann ziemlich lange gedauert, bis es wirklich losging. Und die zweite Geburt ging dann relativ flott. Und Valerie spricht auch über ihre Stillprobleme und wie wichtig es ist, sich schon in der Schwangerschaft mit dem Thema Stillen auseinanderzusetzen. Und in der zweiten Schwangerschaft hat sie dann schon in der Schwangerschaft eine Stillberaterin konsultiert und das hat ihr dann auch sehr geholfen, als es wieder einen holprigen Stillstart gab. Viel Freude mit der heutigen Folge. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Valerie. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner Kinder erzählst.
Ja, guten Morgen, Thea.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Gerne. Mein Name ist Valerie. Ich lebe in Wien mit meiner Familie. Das sind mein Mann und meine beiden Kinder, unsere beiden Kinder. Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Aktuell bin ich aber gerade in Karenz mit unserer Tochter. Die ist nächste Woche 4 Monate alt und unser großer Sohn ist schon 3 Jahre.
Bevor wir mit den Schwangerschaften und Geburten anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt? Wie bist du in diese Welt geboren worden?
Über meine eigene Geburt weiß ich, glaube ich, verhältnismäßig viel. Einerseits, weil meine Mutter mir oft erzählt hat von der Geburt, wie ich ein Kind war noch. Und andererseits, weil sie auch in der Schwangerschaft mit mir und dann in meinen ersten 1,5, 2 Lebensjahren ein Tagebuch geschrieben hat für mich, also wirklich adressiert an mich, an ihr Kind, an ihre Erstgeborene, das war ich. Und da konnte ich dann quasi noch nachlesen und ergänzen, das, was sie in ihrer Erinnerung vielleicht nicht mehr so präsent hatte, weil dieses Tagebuch hat sie wirklich sehr kurz geschrieben. Also die Geburtsgeschichte hat sie auch geschrieben, nachdem ich geboren war. Ich bin in Wien auf die Welt gekommen, in einem Wiener Privatspital. In dem hat sich meine Mutter damals angemeldet, weil ihre ältere Schwester dort schon ein Kind geboren hatte, ein paar Jahre vorher, meinem Cousin. Ich glaube, das war ihre Motivation, dort sich anzumelden für die Geburt. Sie hatte in der Schwangerschaft eine Plazenta Previa, also Plazenta war teilweise am Muttermund und hat dann auch zwischenzeitlich Bettwurm verordnet bekommen in der Schwangerschaft mit mir. Und die Geburt selbst war dann für sie sehr unangenehm insgesamt als Erfahrung. Der Arzt war ja unsympathisch, das hat sie im Tagebuch auch schon so festgehalten vor der Geburt. Bei der Geburt selbst wurde nicht gut mit ihr kommuniziert. Ich bin dann letztendlich doch vaginal auf die Welt gekommen, aber es wurde ein Darmschnitt gemacht bei ihr und es wurde auch kristellert. Das hat sie mir als Kind auch öfters geschildert, dass mein Vater da fast auf den Arzt losgegangen wäre, weil es offenbar auch so brutal ausgeschaut hat. Und genau, Venenmittel hat sie, glaube ich, auch gespritzt bekommen. Also es waren verschiedene Interventionen wurden gesetzt. So. Und das war für sie alles sehr unangenehm. Aber das Schlimmste war für sie, dass ich gleich nach der Geburt quasi ihr weggenommen worden bin. Das war ja damals noch üblich. Ich bin 1990 geboren. Ich wurde quasi gewaschen, gewogen, gewickelt, eingewickelt und dann erst quasi sauber und angezogen ihr übergeben. Und da hat sie mir oft geschildert, wie kränkend sie das gefunden hat, weil sie hätte mich am liebsten gleich auf die Brust bekommen, auf den Bauch bekommen. Genau.
Und habe ich es richtig in Erinnerung, dass deine Schwester dann im Geburtshaus zur Welt gekommen ist?
Genau, meine kleine Schwester ist dann 6 Jahre später auf die Welt gekommen, im Geburtshaus. Und da war ich dann auch dabei tatsächlich. Also sie ist am späten Abend geboren und ich war dabei. Meine Tante war mit, um auf mich aufzupassen, quasi während dem Großteil der Geburt. Aber wie sie dann wirklich auf die Welt gekommen ist, war ich dabei und ich durfte sie tatsächlich vor meiner Mutter noch halten und auch die Nabelschnur durchschneiden, was mir aber nicht gelungen ist. Das fand ich sehr frustrierend. Ich kann mich noch erinnern daran, wie glitschig das war.
Was ist deine Erinnerung von dieser Geburt? Das ist ja, glaube ich, als Sechsjährige auch ein großes Erlebnis.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, sie ist im Juni geboren. Wir sind am Abend ins Geburtshaus gefahren. Dort war eine sehr entspannte Stimmung. Meine Mama ist dann mit meinem Vater und der Hebamme in dieses Gebärzimmer gegangen. Ich kann mich noch erinnern, es war irgendwie alles so rötlich dort. Und ich habe aber noch draußen im Hof gespielt, ich glaube mit dem Sohn vom Arzt, weil die haben damals auch dort gelebt, in dem Geburtshaus, der Arzt mit seiner Familie. Und meine Tante hat mit mir Karten gespielt und wie es dann soweit war, also wie quasi meine Schwester dann wirklich schon kurz davor war, das Licht der Welt zu erblicken, sind wir hineingegangen in das Zimmer, meine Tante und ich, und meine Mutter ist da so in der Ecke gehockt. Also sie hat sie offen beim Hocken bekommen, das erinnere ich mich noch. Und ja, es war schon sehr einprägsam. Und dann durfte ich sie eben gleich halten, diese kleine Schwester. Da gibt es dann auch ein Foto von mir, da schaue ich sehr ehrfürchtig rein. Und ich kann mich erinnern, wir haben dann alle noch dort übernachtet, weil sie eben so, ich glaube, um 11 am Abend ungefähr geboren ist. Und haben alle da in diesem großen Bett übernachtet und sind dann am nächsten Tag in der Früh nach Hause gefahren.
Ja, schön, dass du das als Kind schon so miterleben konntest. Deine erste Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Meine erste Schwangerschaft war geplant oder gewünscht. Ich habe mit der symptothermalen Methode ganz gut gewusst, wann sozusagen die Tage sind, wo es wahrscheinlicher ist als sonst. Genau, diese erste Schwangerschaft hat aber nicht gehalten. Die habe ich ungefähr in der 6. Woche verloren, wie man so sagt. Und das war da waren wir auf einer Reise, das war ein bisschen dramatisch dann. Aber mein Körper hat das alles ganz gut selbst erledigt. Also ich hatte einfach starke Blutungen. Und ich glaube, hätte ich nicht einen Schwangerschaftstest gemacht oder eigentlich sogar zwei, hätte ich wahrscheinlich gar nichts gemerkt von der Schwangerschaft. Also ich glaube, die hat sich nie so richtig festgesetzt. Ich
Okay,
habe
und
einen Test, deshalb.
du hättest dann wahrscheinlich einfach gedacht, du hast eine besonders starke Menstruation.
Genau, ich habe den Test deshalb gemacht, weil das eben der erste Zyklus war, in dem wir nicht verhütet haben und ich deshalb natürlich aufgeregt und nervös war, ob es wohl geklappt hat.
Ja. Wie lange
Genau.
hat es dann gedauert, bis du zum zweiten Mal schwanger geworden bist?
Nicht lange. Es war dann ein Zyklus Pause sozusagen dazwischen. Da haben wir zwar auch nicht verhütet, aber wurde ich dann nicht schwanger und im nächsten Zyklus dann wurde ich dann schon schwanger mit meinem Sohn. Genau. Das heißt, es hat dann nicht mehr lange gedauert.
Warst du dann in dieser Schwangerschaft am Anfang besonders nervös, weil du davor diesen Verlust hattest, oder hat es sich gleich anders angefühlt?
Es hat sich tatsächlich gleich ganz anders angefühlt. Also bei der ersten Schwangerschaft hatte ich auch immer so ein bisschen Schmierblutungen. Das heißt, da hatte ich von Anfang an das Gefühl, irgendwie so ganz fest kommt es mir nicht vor. Und bei dieser zweiten Schwangerschaft hat sich gleich ganz anders angefühlt. Kann es nicht genau beschreiben, aber irgendwie fester vom Gefühl her. Mir war dann auch recht bald übel. Genau.
Was waren deine ersten Schritte? Bist du zum Arzt gegangen oder hast du eine Hebamme kontaktiert?
Ich glaube, als allererstes habe ich mich tatsächlich im Krankenhaus angemeldet, weil alle mir gesagt haben, das muss man sofort machen. Und habe schon in der 6. Woche, glaube ich, dann begonnen, eine Hebamme zu suchen für die Geburtsbegleitung, weil mir war da wichtig, bei der ersten Geburt eine Wahlhebamme dabei zu haben, die mich 1:1 betreuen kann. Und bei meiner Frauenärztin habe ich aber auch mir einen Termin ausgemacht. Ich glaube, den hat man dann so in der 8. Woche bekommen. Ungefähr, ja.
Und wie war das, eine Hebamme zu finden, weil du hattest ja den ET Mitte August. Das
Genau.
ist ja immer nicht so einfach, zu der Zeit eine Hebamme zu finden.
Nein, also ich glaube, ich habe mit allen Hebammen auf dieser Liste, es gibt ja eine Liste für dieses Spital, wo ich mich angemeldet habe, und ich glaube, ich habe mit fast allen Hebammen telefoniert oder zumindest habe versucht, alle zu erreichen. Wie du sagst, das war nicht einfach, weil die abgehoben haben, haben mir die meisten gesagt, dass sie auf Urlaub sind. August ist mit der Rufbereitschaft schwierig anscheinend, da sind viele auf Urlaub. Und ein paar haben mir auch schon tatsächlich gesagt, dass sie keine Kapazitäten mehr haben, was mich damals doch verwundert hat. Ich gedacht habe, ich bin doch selber jetzt in der 6. Woche, wie früh muss man eigentlich anrufen? Aber genau, eine Hebamme hat dann gesagt, ja, probier's doch noch bei der einen Kollegin. Sie glaubt, die ist im August da. Und die hat sich dann auch tatsächlich zurückgemeldet. Und wir haben einen Kennenlerntermin gemacht im Jänner dann. Da war ich wahrscheinlich so, weiß ich gar nicht, 10. Woche oder sowas. Und ich habe mich dann recht bald entschieden, auch mit ihr diese Geburtsbegleitung zu machen.
Ja, mir fällt gerade auf, weil jetzt Zeitpunkt der Aufnahme ist Mitte Oktober. Die Folge wird erscheinen Anfang November. Also
Ja.
alle, die nicht in dieses Dilemma geraten wollen und die Folge jetzt quasi zeitnah hören, verhütet einfach noch für einen Monat und versucht es dann, weil das jetzt November ist genau der
Ja,
Zeitraum, wo man
genau.
da schwanger wird. Dann fällt man in den Sommer oder eigentlich auch jetzt schon, also Oktober, November, dann fällt man in den Juli, August, wartet einfach noch ein bisschen. Und dann, aber für den September muss man sich auch
Baby.
schon immer früh bei den Hebammen melden, weil der September ist ein sehr geburtenstarker Monat.
Ja.
Okay, das heißt, du hattest dann in der 10. Woche deine Hebamme, circa in der 8. Woche warst du das erste Mal beim Frauenarzt. Wie ging es dir generell in der Schwangerschaft körperlich?
Bei meiner Schwangerschaft mit meinem Sohn, die war sehr textbookartig, würde ich sagen. Also im gesamten ersten Trimenon war mir sehr übel. Ich war sehr erschöpft und müde, abgeschlagen. Also diese Schwangerschaftsmüdigkeit ist ja, finde ich, mit keiner anderen Müdigkeit zu vergleichen, auch nicht mit der neugeborenen Müdigkeit. Aber zu meinem Glück war das damals noch ziemlich in dieser Corona-Zeit, wo viel Homeoffice möglich war in meinem Job. Und ich habe dadurch auch viel am Sofa liegen können untertags und mich ausruhen. Im zweiten Trimenon ging es mir dann deutlich besser. Man sagt ja auch, das ist das Trimenon des Wohlbefindens. Das war bei mir wirklich so in dieser Schwangerschaft und habe mich sehr energetisch gefühlt. Und im dritten Trimester dann, oder Trimenon, war dann schon alles körperlich ein bisschen beschwerlicher. Ich habe alles irgendwie langsamer machen müssen, aber ich habe mich eigentlich trotzdem wohl gefühlt. Meine Mutter hat über ihre eigenen Schwangerschaften immer gesagt, je größer ihr Bauch war, desto wohler hat sie sich gefühlt. Und bei mir ist das ganz ähnlich gewesen, bei meinen beiden Schwangerschaften auch. Also den großen Bauch fand ich schön und es war zwar anstrengend, aber ich habe mich auch wohl gefühlt.
Ja. Und wie hast du dich auch zusammen mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet?
Ich war bei dir im Schwangerschafts-Yoga ab der 12. Woche. Ich erinnere mich noch, da habe ich dich das erste Mal gesehen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Yoga mit dir und auch noch dieser eine Workshop, den du uns da gegeben hast zur Geburtspositionen, Vorbereitung und auch ein bisschen Wochenbettpositionen, tatsächlich die beste Vorbereitung war, körperlich gesehen. Und ansonsten habe ich Geburtsgeschichten gelesen. Deinen Podcast kannte ich damals irgendwie noch nicht. Aber ich habe von der Anna McGaskin dieses, wie heißt es? Ich glaube, auf Deutsch heißt es Selbstbestimmte Geburt. Ich habe es auf Englisch gelesen. Ich glaube, ich habe es mir eh von dir ausgepackt damals in Wahrheit. Geburtsgeschichten gelesen, habe dir auch meinem Mann vorgelesen im Mutterschutz, dann fast jeden Tag eine Geburtsgeschichte. Ansonsten haben wir Dammmassage fleißig gemacht und ich habe ja einfach geschaut, dass es mir gut geht insgesamt.
Schön. Wie fing die erste Geburt dann an?
Die erste Geburt hat gestartet mit einem Blasensprung um 5 in der Früh. Also ich war bei einem typischen nächtlichen Klogang. Als Schwangere muss man ja ständig aufs Klo in der Nacht. Und dann, wie ich mich wieder hingelegt habe, habe ich gemerkt, dass es ziemlich nass ist zwischen meinen Beinen. Bin dann nochmal aufs Klo gegangen und habe gemerkt, irgendwie, dass einfach Flüssigkeit unkontrolliert runterrinnt meine Beine. Dann habe ich meinen Mann geweckt. Der ist sofort wie ein Einser quasi im Bett gestanden und hat gesagt, okay, dann rufen wir jetzt die Hebamme an. Und ich habe so gesagt, na, es ist erst 5 in der Früh, warten wir doch noch. Und er hat gesagt, nein, aber sie hat gesagt, wir sollen sie gleich anrufen, wenn die Blase springt. Dann haben wir sie angerufen, sie war dann eine Stunde später ungefähr da, hat mit diesem, sie haben so einen kleinen Tester, mit dem sie testen können, ob das die Flüssigkeit wirklich Fruchtwasser ist. Also es war tatsächlich Fruchtwasser. Jetzt hat man dann noch den Bauch mit so venenanregenden, ich glaube, Nelkenöl eingeschmiert, hat mich noch akupunktiert. Und wir haben dann vereinbart, dass wir uns am Abend im Krankenhaus treffen, weil ich in einem Krankenhaus angemeldet war, bei dem es, so wie bei den meisten Krankenhäusern nehme ich an, Richtlinie ist, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt nach dem Blasensprung Antibiotika bekommt aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos. Das heißt, den Tag haben wir dann noch zu Hause verbracht, haben versucht noch zu schlafen, haben noch gut gegessen, waren noch spazieren. Ich habe versucht, so ein bisschen asymmetrische Bewegungen zu machen. Ich bin immer so einen großen Mulchhaufen im Park auf und ab gegangen, um mein Becken irgendwie ein bisschen einzuschaukeln und das Kind vielleicht ein bisschen dazu zu bewegen, mitzumachen mit der Geburt. Am Nachmittag haben eben dann die Regelschmerzen eingesetzt. Die waren aber noch sehr unregelmäßig und auch sehr leicht und kurz. Und wir sind am Abend ins Spital gefahren. Zu dem Zeitpunkt war ich recht nervös und auch traurig, weil ich gedacht habe, mein Mann wird dann nicht mehr dabei sein können in der Nacht, weil ich hätte ja auf die Station müssen nach der Antibiotikagabe und auf der Station war klar, dass er nicht bleiben kann. Aber in dem Krankenhaus, wo wir angemeldet waren, waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich alle Stationsbetten voll belegt und wir wurden daher gleich in den Kreißsaal geschickt. Das heißt, mein Mann konnte dann auch dort bleiben. Und meine Hebamme hat mir dann eben einen Venenzugang gelegt, Antibiotika gegeben, noch einen Einlauf gemacht und quasi noch versorgt soweit und ist dann nach Hause gefahren. Sie hat recht nahe beim Spital gewohnt und hat gesagt, wenn die Venen danach losgehen, wenn es die Geburt losgeht, können wir natürlich jederzeit anrufen oder der diensthabenden Hebamme sagen, dass sie anrufen soll. Und ansonsten kommt sie in der Früh wieder und 24 Stunden nach dem Blasensprung wird eben empfohlen, eine erste Einleitungswache zu setzen. In der Nacht haben wir dann sehr wenig geschlafen. Ich war eine Weile in der Dusche, noch länger in der Badewanne. Mein Mann hat dann auch zwischenzeitlich die Wehen so mitgetrackt. Ich hatte schon Wehen, aber irgendwie so richtig in Schwung gekommen ist das Ganze nicht. Wir waren aber trotzdem beide ein bisschen zu aufgeregt, um uns auszuruhen und zu schlafen in dieser Situation irgendwie da. Und in der Früh war ich also einigermaßen gerädert. Meine Hebamme kam dann so gegen 7 Uhr in der Früh wieder. CTGs wurden natürlich auch dazwischen immer wieder geschrieben, wie das im Krankenhaus so üblich ist. Und in der Früh wurde mir dann so ein Prostaglandinbändchen eingesetzt. Das ist eine lokale hormonelle Einleitungsmethode. Das wird so ganz am Muttermund befestigt, um eben den Muttermund, glaube ich, zu reifen und weich zu machen und somit irgendwie die Geburt in Gang zu bringen. Das erste Bändchen habe ich aber gleich einmal ausgespült, weil ich ja starken Abgang hatte von Fruchtwasser und Schleim und so aufgrund des Blasensprunges. Und sie hat es mir dann noch neu fixiert, hat mir für den Nachmittag noch so einen Rizinusöl, Pfirsichsaft, glaube ich, Cocktail gerührt und neben das Bett dort hingestellt und gesagt, das soll ich am Nachmittag trinken. Sie selber ist dann wieder nach Hause gefahren, irgendwann am Vormittag. Wir waren dann in einem anderen Kreissaal. In ihrem Lieblingskreissaal hat sie gesagt, da hat er eine große Gebärwanne. Das habe ich nämlich mir gewünscht. Und genau, sie haben aber auch gesagt, quasi wenn jemand anderer, also wenn eine Frau, die schon unter Geburt ist, das den Kreiszimmer braucht, dann müssen wir quasi gehen. Und da muss ich vielleicht doch auf die Station noch. Das war dann zum Glück aber nicht der Fall und wir haben den Tag dann in diesem Kreiszimmer verbracht. Ich kann mich erinnern, wir haben irgendwie dann Musik gehört. Ich habe eigentlich nichts mehr gegessen. Mein Mann hat dann mein Mittagessen gegessen, war auch noch eine Runde spazieren alleine. Also ich habe ihn dann mal rausgeschickt, dass er ein bisschen frische Luft kriegt. Wir haben auch beide noch ein bisschen geschlafen und uns ausgeruht. Und es war eigentlich ein recht gemütlicher Tag, muss ich sagen, den Umständen entsprechend. Am Abend kam dann meine Hebamme wieder, hat mich vaginal untersucht, hat gesagt, naja, der Muttermund ist irgendwie schon sehr schön weich und kurz, aber offen ist noch irgendwie kaum. Also ich glaube so 1 Zentimeter oder sowas dann am Abend. Da war ich dann kurzzeitig schon ein bisschen...
Entschuldigung, hattest du ja? Am Nachmittag den Rizinusöl-Cocktail getrunken?
Ja, stimmt, den habe ich getrunken. Ich habe dann noch die diensthabende Hebamme gerufen, um mir gut zuzureden, weil ich selber hatte eigentlich überhaupt keine Lust jetzt auf irgendwie Bauchkrämpfe zusätzlich noch, weil ich hatte ja den ganzen Tag über schon Wehen, also nicht sehr starke, welche ich doch sehr gut veratmen konnte. Aber ich wollte nicht jetzt da auch noch dann so quasi Verdauungskrämpfe kriegen. Aber sie hat gesagt, nein, nein, da kann quasi nichts passieren. Dann habe ich den getrunken, aber er hat keine große Wirkung gezeigt. Also ich hatte ja eh schon quasi nichts mehr im Magen, weil ich eigentlich nicht mehr gegessen hatte. Ja, das war also nicht sehr spektakulär, dieser Cocktail. Grautlich hat er geschmeckt, weiß ich noch.
Ja, okay.
Genau, also ja, das war nichts. Oder zumindest nichts Wirksames. Am Abend kam dann eben die Hebamme zurück. Antibiotika habe ich wahrscheinlich wieder bekommen. Und dann haben wir eben besprochen, wie wir weiter tun. Also an und für sich wäre noch nicht notwendig gewesen, eine weitere Einleitungsmaßnahme zu setzen. Also auch nach Krankenhausrichtlinie nicht, weil da hätte ich noch Zeit gehabt bis zum nächsten Tag. Also quasi alle 24 Stunden, glaube ich, wird dann was gemacht, wenn die Blase einmal gesprungen ist. Oder soll was gemacht werden im Spital. Dann war eben am Abend die Frage, beziehungsweise der Vorschlag der Hebamme, ob ich einen Wehentropf bekommen soll oder ob sie mich an den Wehentropf hängen sollen, das heißt künstliches Oxytocin, um die Geburt richtig sozusagen zu starten. Ich habe aber im Vorfeld mich schon informiert über verschiedene so Interventionen, die an dem Krankenhaus routinemäßig gemacht werden. Und da wird ja immer wieder gesagt, dass diese künstlichen Wehenverstärker, also eben dieses Oxytocin, das künstliche, dazu führen kann oft, dass die Wehen einerseits sehr schmerzhaft werden, dass es keine Wehenpausen gibt, also dass man so den Wehensturm irgendwie bekommt oder eben auch, dass dann andere Maßnahmen und Anführungszeichen notwendig werden, die vielleicht man sonst hätte vermeiden können. Das heißt, ich war so ein bisschen im Wiegelwagel, weil andererseits hätte ich aber schon auch gesagt, wenn ich jetzt nochmal eine Nacht habe, wo ich so wenig schlafe, in der vorigen wird mir einfach die Kraft fehlen und wenn es dann in der Früh losgeht mit der Geburt, hoffentlich auch von alleine, kann sein, dass ich dann nicht mehr genug Kraft habe. Und das wollte ich natürlich auch nicht. Das heißt, während ich noch so hin und her überlegt habe, hat sie sich mit der Ärztin besprochen. Und die Ärztin hat dann vorgeschlagen, wir sollen doch einfach nochmal so ein Prostaglandinbändchen nehmen. oder siehst, was wir nochmal einsetzen, nachdem ich das erste offenbar, das eine, allererste habe ich ja sowieso schon rausgespült gehabt sofort, das hat man auch gemerkt, und das zweite dürfte ich auch im Laufe des Tages verloren haben, weil das hat sie dann am Abend auch nicht mehr gefunden und ich hatte ja nicht wirklich stärkere Wehen bekommen dadurch. Das war dann für mich irgendwie ein ganz guter Mittelweg sozusagen und wir haben das dann gemacht. Und sie hat mir dann noch die Gebärwanne eingelassen. Mein Mann hat überall so kleine LED-Lichter aufgestellt. Wir haben das Licht gedimmt. Das war dann auch schon abends, so 8:30. Da wurde es dann auch im Sommer schon langsam dunkler. Und dann ist sie nach Hause gefahren, um sich auch noch auszurasten und hat gesagt, sie geht davon aus, dass es in der Nacht oder spätestens in der Früh dann losgeht und wir sollen uns dann melden. Und ich war zu dem Zeitpunkt ja, schon noch sehr gelassen, aber auch so einfach bereit, dass es losgeht und habe mich dann in die Wanne gesetzt und ich erinnere mich noch, ich habe es noch laut ausgesprochen, ich habe dann zu meinem Körper und zu meinem Kind gesagt, so, ich bin bereit, es kann losgehen. Und 10 Minuten später hatte ich dann wirklich meine allererste so richtig starke Eröffnungswehe. Und dann habe ich eine knappe Stunde, glaube ich, so vor mich hingeweht in der Wanne mit eben ziemlich starken Wehen. Also die waren dann deutlich anders als die Wehen, die ich schon die 24 Stunden davor hatte. Nach einer Stunde habe ich dann meinen Mann gebeten, die diensthabende Hebamme zu rufen, dass die sich mal das anschauen soll und mal die Lage einschätzen. Die kam dann auch, hat sich, glaube ich, so zwei Wellen angeschaut und auch angehört, also wie ich so klinge, und hat dann gesagt, gut, sie ruft meine Hebamme, die soll kommen, weil das wird jetzt wahrscheinlich nicht weniger werden. Meine Hebamme war dann auch innerhalb von 10 Minuten da. Ich erinnere mich, ich habe dann die diensthabende Hebamme gebeten, bei mir zu bleiben, weil die Wehen so stark waren, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich hätte gern jemanden anderen auch noch im Raum, außer meinem Mann. Sie war dann auch da und sehr unterstützend. Wie meine Hebamme dann gekommen ist, ist natürlich die andere wieder gegangen. Und da war es dann so ungefähr 10 am Abend. Und es ist dann irgendwie sehr intensiv weitergegangen. Ich hatte aber zum Glück noch diese Pausen dazwischen, zwischen den Wehen und konnte mich da so ins warme Wasser sinken lassen und bin wirklich in wie so einen traumartigen Zustand gekippt. So richtig angenehm weggedöst und habe auch richtig so Traumbilder gesehen irgendwie zwischen den Wehen. Und ungefähr um 11 hatte ich dann das starke Bedürfnis, aufs Klo zu gehen, was natürlich, hätte ich rational gedacht, nicht es gewesen sein hat können, weil ich habe ja nichts gegessen gehabt den ganzen Tag und am Abend auch mal einen Einlauf bekommen. Also ich hatte ja eigentlich nichts im System. Aber die Hebamme hat dann gesagt, gut, pass raus aus der Wanne, geht's aufs Klo, aber bitte sperrt es nicht ab. Wir sollen bitte die Tür offen lassen und halt nicht absperren. Und dann sind wir aufs Klo gegangen und am Klo hatte ich dann auch ein, zwei starke Wehen und habe dann meinem Mann wie gestanden, dass ich es sehr anstrengend finde. Das war mir irgendwie unangenehm vor der Hebamme, was auch absurd ist, weil ich war ja eh schon splitterfasernackt, irgendwie schreiend vor der Hebamme. Aber es war mir peinlich, irgendwie zu sagen, dass ich es eigentlich sehr anstrengend finde. Und habe dann meinem Mann quasi vorgerechnet, dass es ja nicht sein kann, dass es jetzt schon bald soweit ist. Und mein Mann hat dann gesagt, nein, also quasi, ich brauche mir das ja nicht vorstellen, ich werde das sicher alles gut schaffen. Außerdem gehören diese Gedanken ja auch dazu. Wir haben ja im Geburtsvorbereitungskurs gelernt über diese Transitionsphase, über diese Übergangsphase, wo man oft die Gedanken hat, dass man es nicht schafft und dass es irgendwie zu anstrengend ist und dass man aufhören möchte. Und dann habe ich aber gesagt, nein, das kann es noch nicht sein, es ist noch viel zu früh, weil ich habe ja erst seit 1,5 Stunden so starke Wehen und es war ja der Muttermund erst 1,5 Zentimeter vorher. Und selbst wenn es jetzt mehr als dieser 1 Zentimeter im Schnitt ist, den man ja so sagt, das hört man ja immer wieder, 1 Zentimeter pro Stunde, geht sich das einfach nicht aus. Und er hat dann gesagt, also er hat mir irgendwie trotzdem gut zugesprochen, wir sind dann zurückgegangen. Dann hatte ich wirklich schon zwei so Wehen, in denen ich einen sehr starken Druck nach unten verspürt habe. Meine Hebamme hat dann gefragt, ob sie mich untersuchen darf und hat dann festgestellt, dass ich tatsächlich irgendwie schon auf 9 Zentimeter, dass mein Muttermund schon 9 Zentimeter offen war. Und dann hat sie auch gesagt, ich kann, wenn ich möchte, das Köpfchen schon spüren. Und ich habe dann also hingegriffen, ich war wieder im Wasser. Hab dann hingegriffen und habe dann wirklich diesen sehr haarigen, sehr weichen Kopf gespürt von meinem Sohn. Und das hat mir unglaublich Motivation gegeben. Und das war dann so ungefähr um kurz nach 11, glaube ich. Und sie hat dann gesagt, ja, mal schauen, ob er überhaupt noch wartet bis zum nächsten Tag. Und dann war ich richtig motiviert und ich dachte, okay, jetzt dauert es halt echt nicht mehr lang. Und ich hatte dann noch wirklich sehr starke Presswehen und konnte dann auch gar nicht anders als mitzuschieben. Und die waren so stark, dass ich mich, ich glaube, bei zwei Wehen richtig fast wie gefürchtet habe, weil es mich so überkommen hat. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin so ein Teil von so einer Naturgewalt irgendwie und kann gar nicht mich wehren gegen das, was da gerade mit mir passiert und mit meinem Körper. Und die Hebamme ist mir gegenüber gesessen, mein Mann war hinter mir. Ich glaube, sie hat diese Position vorgeschlagen. Also ich bin so in der Wanne gehockt. Er hat seine Arme unter meinen Achseln gehabt, sodass ich mich mit den Händen, so an seinen Armen, seinen Unterarmen gut festhalten konnte. Und ich habe dann bei diesen sehr starken Wehen meine Hebamme angeschaut und sie hat mir ganz fest zurück in die Augen geschaut und hat mir dadurch irgendwie wirklich das Vertrauen gegeben, dass ich das schaffen kann. Also sie hat einfach nicht mit der Wimper gezuckt und hat dann mir auch gesagt, dass ich bei der nächsten Wehe, auch wenn ich nicht mehr den Druck verspüre, dass ich nochmal nachschieben soll. Ich habe im Nachhinein viel darüber nachgedacht, warum sie das wohl gesagt hat. Meine Hebamme, die dann bei der nächsten Schwangerschaft hatte, hat gemeint, vielleicht wegen eines CTGs, dass sie dann nicht mehr so gut mitschreiben konnte. Also da hat sie die Herztöne vom Kind nicht mehr so gut gesehen. Jedenfalls, ich habe es dann gemacht. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt dieser Leap of Faith, den man irgendwie nehmen muss, dieser Schritt quasi. Und dann ist tatsächlich mein Sohn mit einer einzigen Welle auf die Welt gekommen. Damit hat irgendwie niemand gerechnet, das war uns allen ein bisschen zu schnell. Sie war auch, sie hatte noch das Handy in der Hand, die Hebamme, um eine andere Hebamme zu rufen, weil bei der Geburt schauen sie ja dann, dass sie immer zwei Hebammen sind, dass noch eine zweite da ist, einfach noch ein zweites Paar Hände. Aber dazu war dann die Zeit gar nicht. Sie hat ihn dann so mit einer Hand aus dem Wasser gefischt. Und ich erinnere mich noch, ich habe mir als erstes gedacht, aha, so schaust du also aus. Und dann war er da und er hat aber nicht gleich geatmet. Sie hat mir ihn zwar gleich auf die Brust gegeben, aber er hat nicht gleich geatmet, er hat nur so ein bisschen mit den Lippen geschmatzt. Sie hat uns dann angeleitet, dass wir ihm ins Gesicht blasen sollen, ihm den Rücken kratzen sollen. Ich glaube, sie hat ihn dann auch genommen und so ein bisschen kopfüber gehalten, aber es war alles dann sehr schnell. Dann waren auf einmal, ich glaube, drei andere Hebammen da und dann wurde er schnell abgenabelt und die Hebammen sind dann mit ihm und meinem Mann auf die so ein Erstversorgungszimmer gegangen, ein paar Zimmer weiter, beziehungsweise gelaufen. Ich erinnere mich noch, ich habe so gesehen, bis zur Tür sind sie langsam gegangen mit dem Baby in den Armen und kaum waren sie aus der Tür draußen, haben alle zum Rennen angefangen. Aber ich bin da in der Wanne gesessen und war da irgendwie in meinem Geburtsrausch und ich habe echt gedacht, ich kann irgendwie Bäume ausreißen. Zu dem Zeitpunkt. Ich habe mir auch null Sorgen gemacht, weil wir hatten genau dieses Szenario mit der Hebamme besprochen. Also sie hat gesagt, es kann passieren, dass ein Baby nicht gleich atmet und im Krankenhaus machen sie eben dann diese Versorgung mit so einem Gerät, wo so ein bisschen Luft in die Lunge gepumpt wird. Aber sie hat gemeint, wenn das passiert, dann muss ich es einfach sehr schnell bin, gleich nach der Geburt. Und ich habe dann noch, ich bin dann bei ihr, sie war bei mir die ganze Zeit, mein Mann war die ganze Zeit bei unserem Sohn. Ich bin dann noch genäht worden. Ich hatte einen kleinen Scheidenriss innen. Den hat dann eine Frauenärztin noch versorgt. Und es war aber immer jemand da, um mir zu sagen, wie es meinem Sohn geht. Also er hat offenbar dann drei Minuten nach der Geburt wieder zum Atmen angefangen, also von alleine geatmet. Sie haben aber gesagt, sie würden ihn noch gerne 2 Stunden auf der Neonatologie beobachten, um zu schauen, ob er das wirklich gut halten kann. Das heißt, bis ich ihn dann wirklich quasi sehen konnte nach der Geburt, war es so eine Dreiviertelstunde. Und bis ich ihn dann halten und stillen konnte zum ersten Mal, waren es 2 Stunden nach der Geburt. Und dann sind wir auf die Station gekommen und haben dort noch ein paar Stunden, also geschlafen kann man nicht sagen, ich habe ihn hauptsächlich angeschaut und bewundert. Und in der Früh durften wir dann aber, obwohl diese Situation mit dem nicht gleich atmen war, durften wir dann trotzdem ambulant nach Hause gehen, so wie geplant.
Wie war denn das Wochenbett und die Stillbeziehung?
Ja, also die Stillbeziehung hat schon ein bisschen holprig begonnen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ihn nicht gleich haben durfte bei mir oder haben konnte bei mir. Die Kinderärztin hat ihn mir dann eben nach diesen 2 Stunden relativ grob auf die Brust geploppt, hat nicht auch gewartet, bis die Hebamme wieder da war. Die Hebamme war gerade am Dokumentieren und sie hätte einfach noch 2 Minuten warten können, denke ich mir jetzt im Nachhinein, aber sie wollte uns irgendwie raushaben aus dieser Neonatologie. Und hat uns da quasi auf den Gang geschoben. Und in meiner Erinnerung bin ich da halt in diesem Krankenhaussessel gesessen mit diesem kleinen Baby an der Brust. Es hat unglaublich weh getan. Und die Kinderärztin hat dann gemeint, ja, wenn es weh tut, ist es richtig. Und ich habe mir noch gedacht, oh, ich bin mir nicht sicher. Ich hatte dann auch eine ganz verformte, blutige Brustwarze schon nach diesem ersten Stillversuch. Und Ja, das war dann ein bisschen schon das Omen für die nächsten beiden Wochen. Also ich habe sehr mit wunden Brustwarzen zu kämpfen gehabt. Meine Hebamme konnte mich da irgendwie auch nicht richtig unterstützen. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Im Endeffekt haben dann so Silberhütchen am besten geholfen. Genau, also das Stillen war am Anfang doch ein ziemlicher Prozess, dass wir uns daran gewöhnt hatten, wir beide. Er hat aber immer eigentlich gleich ganz gut getrunken. Das heißt, das Wochenbett war in der ersten Zeit schon noch sehr geprägt davon. Ich hatte dann noch 2 Wochen nach der Geburt eine Brustentzündung mit 40 Grad Fieber und war eine Nacht im Spital mit Antibiotika über die Vene. Das war auch, ja, mehr Aufregung, als ich mir gewünscht hatte fürs Wochenbett. Und einen Monat nach der Geburt war ich mit meinem Sohn sogar ein ganzes Wochenende, also 3 Nächte im Spital, weil er eine Nagelbettentzündung hatte. Und das ist bei so kleinen Babys anscheinend auch sehr gefährlich. Das heißt, ich war in diesem Wochenbett irgendwie schon 4 Nächte im Spital. Und wir haben auch zu viel Besuch empfangen, kann ich im Nachhinein sagen. Also das war mir nicht klar, wie anstrengend das dann eigentlich ist. Auch ein 10-Minuten-Besuch kann sich ja anfühlen wie eine Stunde. Und wir haben dann eh sozusagen versucht, ein bisschen nachzujustieren und haben die Besuche dann wieder verringert. Aber es war insgesamt relativ rumpelig, das Wochenbett. Es war dazwischen natürlich auch wahnsinnig schön und kuschelig und gemütlich. Mein Mann war die ganze Zeit zu Hause und hat sich gut gekümmert um mich. Aber es war insgesamt jetzt nicht nur diese rosarote Kuschelzeit, die oft so dargestellt wird. Genau.
Ja, und ich glaube halt, dass gerade wenn so Stillprobleme da sind, dass das alles noch mal viel anstrengender ist.
Genau. Und meine Stillberaterin, die ich dann bei der zweiten Schwangerschaft mir gesucht habe, schon im Vorhinein, hat auch gemeint, das ist einfach diese Wochenbettzeit, also vor allem diese ersten 2 Wochen oder so, sind einfach wie ein Brennglas und alles, was da passiert an Konflikten, an Gefühlen, wird einfach nochmal vergrößert und fühlt sich nochmal viel stärker an, als das sonst wäre.
Ja.
Das stimmt.
Die zweite Schwangerschaft, wie groß war dann der Abstand, bis du wieder schwanger geworden bist? Und ja, wie hast du rausgefunden, dass du wieder schwanger bist?
Das waren ziemlich genau 2 Jahre. Also so rund um den zweiten Geburtstag von unserem Sohn hatten wir dann beide, vor allem ich, mein Mann hätte, glaube ich, schon früher nichts dagegen gehabt, aber ich hatte dann so das Gefühl, okay, jetzt ist wieder Platz für ein Baby, weil er war einfach dann schon ein großes Kind im Vergleich. Also er war dann einfach schon 2. Und dann haben wir aufgehört zu verhüten und ich bin dann gleich beim ersten Zyklus schwanger geworden mit meiner Tochter. Und habe es auch eigentlich gleich gemerkt. Also noch nicht beim Einnisten, aber mir war dann relativ schnell übel, noch bevor ich einen Schwangerschaftstest gemacht habe, habe ich schon diese spezifische Schwangerschaftsübelkeit gespürt, habe mir gedacht, gut, ich glaube, das war's jetzt. Und ich wusste ja auch, dass wir eben zu dem Zeitpunkt Sex hatten, wo es durchaus möglich war, dass ich dann schwanger werde. Also ich habe dann natürlich trotzdem einen Test gemacht, war bei der Frauenärztin für Mutter-Kind-Pass und habe mir diesmal aber keine Hebamme gesucht. Stattdessen habe ich dich angerufen, erinnerst du dich, und wir haben uns dann getroffen und haben überlegt, was sozusagen deine Möglichkeit wäre. Vielleicht ohne, ich diesmal eine Wahlhebamme brauche oder nicht brauche. Oder es ist ja ein bisschen schräg, dass man in Österreich, in Wien zumindest, sich da schon so früh Gedanken machen muss. Und an einer Woche, wo man noch gar nicht wirklich realisiert und begriffen hat, dass man schwanger ist, dass dann noch ein Kind sich auf den Weg macht, sich schon um so Sachen kümmern muss wie: Wo meldet man sich an? Wie macht man die Geburt? Ich meine, man kann dann immer noch wechseln dazwischen, aber es werden schon am Anfang ein paar Entscheidungen getroffen, die, genau, also vor allem, wenn man eine eigene Wahlhebamme will, muss man einfach sehr schnell sein.
Ja, und ich erinnere mich, du hattest ja auch kurz überlegt, ob vielleicht auch eine Hausgeburt in Frage
Genau.
kommen würde.
Genau, ich hab mir das durchaus vorstellen können, weil die erste Geburt, bis auf diesen Atemgeschichte, war die Geburt ja eigentlich komplikationslos. Meine Schwangerschaft, meine erste, war ja ganz, ganz komplikationslos. Ich bin grundsätzlich gesund und habe mir gedacht, es wäre eigentlich fein, das so vielleicht auch zu Hause zu machen. Ich habe mich dann doch fürs Krankenhaus wieder fürs Gleiche entschieden, weil einerseits mein Mann zu dem Zeitpunkt sehr skeptisch war, was Hausgeburten betrifft. Ich glaube, das ist eh auch ein ganz typisches Phänomen. Zumindest habe ich das oft gelesen, dass da viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss an den Männern, sei es durch die Mutter, sei es durch die Hebamme. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach nicht die Ressourcen, mich jetzt da hineinzuwerfen in einen Überzeugungs- oder Argumentationsprozess mit dem Mann.
Glaubst du, dass diese erste Geburtserfahrung, weil als euer Sohn nicht geatmet hat, war es ja dein Mann, der dann mitgegangen ist, der dann auch gesehen hat, wie er beatmet wurde und so. Und du hast gesagt, du warst noch völlig in deinem Geburtsrausch. Und ich denke mir halt, also ich erinnere mich, wie dein Mann mal drüber gesprochen hat und kann mir vorstellen, dass er es ganz anders erlebt hat als du und dass es deswegen vielleicht auch für ihn schwierig war, sich eine Hausgeburt vorzustellen.
Auf jeden Fall haben wir das anders empfunden. Also für mich, ich bin da wirklich auf diesen Glückshormonen geritten, die man irgendwie nach der Geburt ausgeschüttet bekommt als Mutter. Und er ist dann mit den Hebammen rübergerannt, hat irgendwie diese Notfallsituation als solche auch mehr erlebt. Und ja, war dann natürlich sehr erleichtert, wie nach 3 Minuten mein Sohn geatmet hat oder unser Sohn geatmet hat. Aber diese 3 Minuten waren für ihn, glaube ich, schon sehr aufwühlend. Und ich glaube, das war vielleicht ein Mitgrund, warum man sich das zu dem Zeitpunkt nicht hat gut vorstellen können. Jedenfalls war ich ja grundsätzlich zufrieden, vor allem mit den Hebammen in diesem Spital und habe mich dort gut betreut gefühlt in der ersten Geburt, nämlich auch von den anderen Hebammen, nicht nur von meiner Wahlhebamme, sondern gerade auch von den diensthabenden Hebammen und habe mich deshalb dann dazu entschieden, dort mich wieder anzumelden für die Geburt.
Und du hast ja diesmal keine Wahlhebamme mitgenommen, unter anderem auch, weil deine Wahlhebamme zu dem Zeitpunkt schwanger war, die du bei der ersten Geburt hattest?
Oder in Karenz, jedenfalls nicht im Dienst, genau. Ich habe dann eine Hebamme mir gesucht für die Vorsorge und Nachsorge. Also man kann ja, wenn man ambulant angemeldet ist für die Geburt, hat man Anspruch auf 2 zusätzliche Hebammenberatungstermine in der Schwangerschaft. Und im Wochenbett muss man sowieso eine eigene Hebamme haben, wenn man ambulant nach Hause gehen möchte nach der Geburt. Und da habe ich sehr Glück gehabt und habe eine ganz tolle Hebamme gefunden bei mir im Bezirk, die noch dazu eine Kassenhebamme war oder ist. Und habe die dann, ich glaube, in der, schon relativ bald, ich glaube, so in der 11., 12. Woche mal kennengelernt und habe mich dann auch gleich dafür entschieden, sie zu wählen für die Begleitung. Genau. Also eben rund um die Geburt, nicht bei der Geburt, aber davor auch danach.
Ja, und hast du in der Schwangerschaft nochmal geburtsvorbereitend irgendwas gemacht?
Ich war wieder bei dir im Schwangerschafts-Yoga. Ich glaube, diesmal ein bisschen später, weil das erste Trimester mit Kleinkind hat mich sehr geplättet. Da habe ich ein bisschen später erst dann wieder in die Bewegung gut hineingefunden. Und ansonsten habe ich, glaube ich, da habe ich dann schon deine Geburtsgeschichten gehört immer wieder, aber die habe ich auch zwischen den Schwangerschaften gehört. Wir haben keinen eigenen, doch, wir haben einen eigenen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Gut, dass du fragst. Und zwar, das war nur so ein Abend mit einer Hebamme und 5 anderen Paaren, die alle ein zweites Kind oder drittes Kind erwartet haben. Also das war quasi ein Geburtsvorbereitungskurs für Eltern, die schon ein Kind haben. Genau. Das war so ein bisschen nochmal im Schnelldurchlauf die Geburtsphasen, aber eben auch so, wie bereitet man das Geschwisterkind vor? Wie versorgt man das Geschwisterkind während der Geburt? Einfach so Fragen, die bei einer ersten Geburt, wenn noch keine anderen Kinder da sind, gar nicht auftauchen.
Ja, und wie fing dann diese zweite Geburt an?
Die zweite Geburt hat ein bisschen klassischer angefangen, nämlich nicht mit einem Blasensprung, sondern mit Wehen. Es war Ende Juni, an einem Sonntag, wir waren am Nachmittag noch schwimmen. Und ich erinnere mich, ich habe mir da schon gedacht, vielleicht ist es das letzte Mal in längeren Zeit, dass ich irgendwie schwimmen gehen kann und habe irgendwie das noch sehr genossen, im Wasser zu sein, alleine und auch mit meinem Großen. Und am Nachhauseweg, am frühen Abend, habe ich dann schon gemerkt, irgendwie zieht's und schmerzt mich im Unterleib. Die beiden Wochenenden davor hatte ich auch schon so ungefähr eine Stunde lang immer so ein starkes Ziehen, aber das hat sich irgendwie nicht geändert und war dann auch gleich wieder aus. Und an dem Abend war es aber irgendwie anders, da hat es nicht aufgehört und ist dann auch wirklich mit der Zeit so wellenartig geworden. Am Anfang war es noch so sanfte Wellen irgendwie, dass ich noch locker was nebenbei machen konnte. Ich habe dann auch noch meinen großen Sohn ins Bett gebracht, habe ihm noch während der Wehen Geschichte vorgelesen. Und so um 9:30 haben wir dann beschlossen, dass wir meine Mutter anrufen, weil unser Plan quasi für die Versorgung unseres Großen war, dass meine Mutter eben da ist. Das heißt, sie hat sich dann auf den Weg gemacht mit ihrer Übernachtungstasche und ist zu uns nach Hause gekommen. Und um 10 ungefähr am Abend, da war sie gerade noch nicht da, bin ich aufgestanden und habe wieder sehr viel Feuchtigkeit gespürt zwischen meinen Beinen und habe mir gedacht, oh, Fruchtwasser wahrscheinlich. Bin dann aufs Klo gegangen und habe aber festgestellt, dass es Blut war. Also es war ganz viel frisches, rotes Blut in meiner Unterhose. Also nicht nur ein bisschen, sondern richtig ein Schwall. Und dann haben wir meine Mutter angerufen, die war zum Glück dann schon fast da. Und haben dann auch, kaum war sie da, das war 5 Minuten später, glaube ich, die Rettung gerufen und sind dann mit der Rettung ins Spital gefahren. Also ich kann mich erinnern, mein Mann hat eben angerufen und die haben dann auch am Telefon so absurde Fragen gestellt wie, sieht man schon Teile des Kindes? Und haben meinen Mann angewiesen, Handtücher bereitzulegen und eine sterile Nadel und ich soll mich an Ort und Stelle auf den Boden legen und die Unterhose ausziehen. Aber ich glaube, das sind so Routinefragen oder Routineanweisungen, die sie halt geben müssen, glaube ich, laut Protokoll quasi. Aber sie wären bereit gewesen, ihn jetzt zur Geburtshilfe anzuleiten. Das fand ich irgendwie recht witzig. Er hat es mir erst am nächsten Tag erzählt.
Hast du dir in dem Moment Sorgen gemacht wegen des frischen Blutes?
Sorgen nicht, aber ich habe mir gedacht, es ist gut, wenn wir jetzt ins Spital fahren. Also zum Thema Hausgeburt, glaube ich, wären wir dann trotzdem ins Spital gefahren, wenn so viel Blut da ist. Ja, vielleicht dazu noch ein ganz kurzer Satz, weil du eben vorher gefragt hast, ob ich mir eine Hausgeburt hätte vorstellen können. Ich eben schon, mein Mann nicht am Anfang. Ich habe dann aber so einen Monat vor der Geburt hatte ich das Gefühl, oder einen Monat vor ET hatte ich das Gefühl, dass ich recht gut vorbereitet bin, was das Thema Geburt betrifft, weil ich auch einfach nie aufgehört habe, mich mit Geburt zu beschäftigen. Also nach der Geburt meines ersten Kindes war ich so fasziniert von dem Thema, dass ich dann erst richtig begonnen habe, eigentlich über Geburt zu lesen und zu hören und mit anderen Frauen zu reden und so über ihre Geburtserfahrungen, weil es einfach so ein prägendes Erlebnis auch für mich war. Und ich glaube, mein Mann hat das nicht in der gleichen Weise beschäftigt wie mich, auch normal. Und deswegen habe ich dann einen Monat vor dem ET unserer Tochter gesagt zu ihm, ich hätte gern, dass er sich auch noch mal ein bisschen mehr mit Geburt auseinandersetzt. Mir war es auch wichtig, dass wir dann noch einmal durchsprechen miteinander, was mir bei der Geburt wichtig ist, also ein bisschen meine Geburtswünsche. Das habe ich diesmal auch gemacht, das habe ich bei beiden Geburten gemacht, nochmal aufgeschrieben, was ist mir wichtig, was möchte ich haben, wie kann ich mich gut vorbereiten auf eine Geburt im Krankenhaus insbesondere. Und mein Mann hat das dann auch gemacht und hat sich die Podcasts auch angehört, die ich ihm geschickt habe. Und so 2 Wochen vor ET hat er dann zu mir gesagt, er kann jetzt nachvollziehen, warum ich eine Hausgeburt mir vorstellen könnte. Und eigentlich wäre das vielleicht eh denkbar. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir dann nicht mehr umgesattelt, sondern sind trotzdem in unserem oder bei meinem Plan geblieben. Genau. Ja, wir sind dann eben ins Spital gefahren mit der Rettung und wurden dort in Empfang genommen von einer Hebamme. Die hat dann ein CTG geschrieben, hat mir so ein Lavendelöl noch irgendwo hingelegt, damit das Baby sich beruhigt, vielleicht auch damit ich mich beruhige. Ich habe mir nicht wirklich Sorgen gemacht, aber ich war ganz froh, dass wir jetzt im Spital waren. Und dann kam eine Frauenärztin auch noch, um mich zu ultraschallen, weil bei Blutungen am Anfang der Geburt oder zu dem Zeitpunkt in der Schwangerschaft besteht die Sorge, dass sich die Plazenta frühzeitig löst. Und das wollte sie eben ausschließen. Hörst du mich noch, Thea?
Ja, du kannst einfach weiterreden.
Sehr gut. Es hat aber alles gut ausgeschaut. Also meine Plazenta war an Ort und Stelle. Und nach ungefähr einer Stunde CTG konnte ich dann auch in den Kreißsaal. Ich habe wieder um meinen Kreißsaal mit Gebärwanne gebeten, weil ich in der ersten Geburt ja so gute Erfahrungen gemacht hatte mit dem Wasser. Einfach weil das Wasser für mich so fein war, dieses warme Wasser in der ersten Geburt. Und die Hebamme hat uns dann in den Kreißsaal gebracht. Es war auch eine Hebammenstudentin dabei, die hat sich noch vorgestellt. Mein Mann hat wieder überall diese LED-Lichter aufgestellt. Das waren aber diesmal, glaube ich, neue, weil die anderen haben wir schon irgendwo angebaut gehabt in der Zwischenzeit. Und genau, ich bin dann in die Wanne gestiegen. Die Hebamme hat uns dann noch gezeigt, quasi, wie die Musikanlage funktioniert und irgendwie noch, was sonst noch so ist in dem Kreißzimmer. Die ist dann aber verschwunden, hat gesagt, sie lässt uns in Ruhe. Das war uns auch ganz recht. Nach einer halben Stunde kam aber dann doch die Hebammenstudentin und hat gefragt, ob sie da bleiben darf, weil sie würde gerne sicherstellen, dass das CTG gut mitschreibt. Weil eben aufgrund dieser Blutung am Anfang, sie hat dann zwar aufgehört, aber sie war ja doch recht stark, wollte die Frauenärztin gerne, dass ein Dauer-CTG geschrieben wird. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit diesen Gurt um den Bauch mit diesen Knöpfen. Und wenn man aber im Wasser ist und sich noch dazu bewegt, so wie ich das gemacht habe, dann kann halt passieren, dass das verrutscht. Und deswegen war die Hebammenstudentin dann da und hat gefragt, ob das passt. Und mich hat es nicht gestört. Und sie ist die ersten 20 Minuten auch wirklich so, ich glaube, 2-3 Meter entfernt gesessen und hat einfach nur beobachtet. Und irgendwie haben wir sie dann so ein bisschen in unseren Space sozusagen gelassen oder eingeladen auch und dann war sie eigentlich die ganze Zeit dabei. Also bis meine Tochter geboren ist, war sie fast durchgehend da und das habe ich als sehr hilfreich empfunden, Was ich auch überraschend fand, weil bei der ersten Geburt wollte ich gar nicht angegriffen werden, auch von meiner Hebamme nicht. Ich war zwar froh, dass sie da war, aber ich wollte nicht unbedingt berührt werden oder massiert werden von irgendwem, auch nicht von meinem Mann. Und bei dieser zweiten Geburt habe ich das aber irgendwie sehr fein gefunden, dass da noch jemand ist und sie hat mich auch gern angreifen lassen von ihr. Und genau, die war so ganz jung noch, die war wahrscheinlich 20 oder so, 21 und ganz, ganz eine ruhige, zarte Person irgendwie. Aber es hat, war sehr stimmig für uns. Das war sicher auch ein Glück, dass wir da gerade jemanden erwischt haben, die gut dazu gepasst hat. Genau, und da war ich dann eben 4 Stunden, glaube ich, ungefähr in der Badewanne. Es war dann schon recht mitten in der Nacht einfach. Und ich erinnere mich, ich war dann schon relativ erschöpft, weil wir natürlich auch einfach nicht geschlafen hatten. Wir sind ja am Abend ins Spital gefahren oder am späten Abend. Und ich habe Musik gehört und die längste Zeit war es eigentlich eh fein. Ich habe da vor mich hingeweht. Es ist schon stärker geworden. Und ungefähr um 3, 4 in der Früh, glaube ich, war das dann, wollte ich dann mal raus aus der Wanne. Mir ist dann irgendwie schon so ein bisschen unangenehm kalt geworden. Die Hebammenstudentin hat mich dann auch nochmal untersucht. Da war mein Muttermund so auf 6 bis 7 Zentimeter, glaube ich, offen. Und ich erinnere mich, ich habe es in dem Moment auch ein bisschen frustrierend gefunden, weil ich mir gedacht habe, jetzt bin ich da doch schon so lange. Außerdem ist das doch jetzt die zweite Geburt. Warum geht das nicht schneller? Ich wollte eigentlich gerne schlafen. Und war dann ein bisschen auf diesem Krankenhausbett und habe dort ein paar Wehen gehabt. Das war aber relativ schmerzhaft im Vergleich zum Wasser. Und ja, dann hat sie gesagt, ich soll mal aufs Klo gehen, weil das muss man ja auch regelmäßig unter der Geburt. Und am Klo waren die Wehen dann immer noch viel stärker. Das war wie so ein Wehenbooster irgendwie für mich, dieses Klo. Und
die Toilette heißt ja nicht umsonst Dilation Station.
Ja, genau. Also ich verstehe das absolut. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht, weil man sich dort so privat und geschützt fühlt, weil das sonst so ein Ort ist, wo das so ist. Weil eigentlich besonders schön oder heimelig ist ja eine Krankenhaustoilette nicht. Aber gut, dann bin ich wieder zurückgekommen und ich erinnere mich genau, kurz bevor ich aufs Klo gegangen bin, hat mich die Studentin gefragt, weil sie hat immer dazwischen so über dieses Diensthandy mit der eigentlichen Hebamme so konferiert und sich ausgetauscht. Das war für mich eh ein bisschen komisch, weil ich habe jedes Wort mitgehört. Ich habe mir dann gedacht, sie könnte eigentlich auch rausgehen, aber gleichzeitig fand ich es auch ganz spannend, so zu hören, was sie jetzt sagt zu der Situation. Und dann haben sie mir vorgeschlagen, ob sie die Blase manuell öffnen sollen. Und eben gemeint, damit würde man die Geburt jedenfalls ankurbeln. Das war so um 3:30, glaube ich. Oder nein, 4 war es da schon sicher. Und mein Mann hat sich ja gut vorbereitet gehabt und hat dann wirklich nachgefragt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind die Risiken, was passiert, wenn wir gar nichts machen, können wir das auch noch später entscheiden. Also das ist so ein Merksatz irgendwie. Ich glaube, Brains oder so heißt er, glaube ich, auf Englisch. What are the benefits, the risks, other alternatives? Was ist das I? What does our intuition say? Und what if we do nothing? Also dieses N am Schluss noch.
Genau, und auf Deutsch kann man sagen VRANI, also Vorteile, Risiken, Alternativen, Intuition, nichts tun.
Genau. Und die Hebamme hat uns zwar gesagt, es kann sozusagen nichts passieren, es würde wahrscheinlich die Geburt schneller vorangehen, aber quasi Risiken hat sie uns keine gesagt. Und es würde aber früher oder später auch von alleine wohl passieren. Es wäre quasi einfach eine Möglichkeit, um da ein bisschen Tempo hineinzubringen. Und ich war auch hier wieder ein bisschen im Wiegelwagel, bin dann aber eben nochmal aufs Klo gegangen, um mit meinem Mann vielleicht nochmal so unter uns kurz zu sprechen und habe mich noch nicht entschieden gehabt, sind wieder rausgegangen, dann habe ich mich für so 1, 2 Wehen in dieses Tuch gehängt, in diesem Krankenhaus, wo ich geboren habe, haben sie so Tücher in den Kreiszimmern, in die man sich so hineinhängen kann, das habe ich dann gemacht und dann ist sehr filmreif die Blase von alleine geplatzt. Also es war wirklich so, wie man es kennt aus Film und Fernsehen, es war dann alles auf einmal nass, genau, rundherum mit einem großen Platsch. Und dann ist es wirklich sehr schnell gegangen, muss man auch sagen. Dann kam die diensthabende Hebamme, war dann auch auf einmal da. Ich war eh sehr irgendwie mit mir beschäftigt. Ich habe gar nicht genau gemerkt, wann sie reingekommen ist. Es waren die Wehen dann auch wirklich nochmal spürbar intensiver. Ich habe auch wirklich gemerkt, wie mein Kind noch ein Stück weiter runterkommt. Und es war aber auch ein großer Moment der Erleichterung, dieser Blasensprung, weil ich mir gedacht habe, einerseits muss ich mich jetzt nicht mehr entscheiden, ob ich die Blase manuell öffnen lasse oder nicht. Und andererseits habe ich gemerkt, okay, mein Kind ist offenbar auch schon bereit zu kommen. Und die Hebamme hat dann gesagt, ich soll jetzt eine Position mir suchen, die dann wahrscheinlich auch die Gebärposition sein wird. Und habe mich gefragt, ob ich nochmal ins Wasser will. Das wollte ich zu dem Zeitpunkt dann irgendwie nicht, weil ich wollte nicht nochmal nass werden. Ich war irgendwie gerade so fein trocken und warm. Dann haben sie vorgeschlagen, dass ich das auf dem Bett probiere, im Vierfüßlerstand. Das habe ich ausprobiert, fand ich aber nicht so fein, weil ich hatte das Gefühl, da kann ich mich in den Wehenpausen nirgendwo gut ausruhen. Und im Endeffekt bin ich dann wieder runtergekraxelt vom Bett und sie haben das Bett so hochgefahren, ungefähr auf, ja, so Brusthöhe, bisschen niedriger vielleicht. Und ich bin dann gestanden und habe mich aus dem Bett und aus den Händen meines Mannes, der mir gegenüber gestanden ist, angehalten bzw. aufgestützt. Und konnte dann eben während der Wehen mich da so ein bisschen ans Bett lehnen, zwischen den Wehen mich ans Bett lehnen und während der Wehen mich am Bett oder an meinem Mann festhalten. Und die Hebamme hat mir dann noch so eine Gebärmatte unter die Füße geschoben, hat mich dann, ich kann mich erinnern, weil die Wehen waren so stark zu dem Zeitpunkt, dass es mich richtig so auf die Zehenspitzen gehoben hat. Und die Hebamme hat dann so meine Waden gepackt und hat sie auf den Boden gedrückt, auf die Matte und hat zu mir gesagt, ich muss ganz fest stehen. Ich soll schauen, dass ich fest am Boden bleibe mit den Beinen, also mit den Füßen vor allem. Und ich habe dann versucht, mir vorzustellen, dass ich irgendwie wie so ein Baum bin und so Wurzeln habe in der Erde und dass ich gut gehalten werde. Das hat mir dann irgendwie geholfen. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr unterscheiden, was ist eine Wehe und was ist keine Wehe. Ich hatte einfach dieses sehr allumfassende Druckgefühl und war auch schon ziemlich ungeduldig und sehr laut. Und die Hebamme hat mich dann auch nochmal so an der Schulter, glaube ich, angegriffen oder jedenfalls hat sie mir so in die Augen geschaut und hat gesagt, ich muss mir meine Kraft einteilen, ich muss schauen, dass ich nur dann mitschiebe, wenn eine Wehe da ist. Und sonst soll ich mich versuchen auszuruhen. Und dann habe ich mich sehr bemüht, das auseinanderzuhalten. Es ist mir nicht wirklich gelungen, aber zumindest ist mir gelungen, mich wieder ein bisschen zu beruhigen und bei mir zu bleiben. Das war also insofern schon ein guter Hinweis von der Hebamme. Es waren dann aber eh nur noch ein paar Minuten, bis dann meine Tochter gekommen ist. Zuerst mit dem Kopf. Das habe ich auch richtig gespürt, wie der Kopf auf einmal da war. Und die Hebamme hat dann zu mir gesagt, wenn ich noch einen Druck empfinde, kann ich gerne nochmal nachschieben, dann kommt mit dieser Wehe wohl auch noch der Körper nach. Und das habe ich dann gemacht und meine Tochter ist irgendwie rausgeschlüpft in die Hände der Hebamme, glaube ich zumindest, oder der Hebammenstudentin, aber ich glaube, die Hebamme hat sie aufgefangen. Ich habe das ja gar nicht so genau gesehen, weil ich bin ja quasi auf dem Tisch angelehnt gewesen oder auf dem Bett, der mir als Tisch fungiert hat. Und ja, das war echt ein unglaublicher Moment, dieses Baby auf die Welt zu bringen. Sie hat dann gleich so einen kleinen Quieker von sich gegeben, was natürlich uns sehr gefreut hat. Mein Mann hat sofort zum Weinen begonnen und wir haben beide in dem Moment erst gespürt, wie soll ich sagen, ja, wie wichtig uns das war, dass sie einfach gleich atmet und dass sie gleich da ist. Und meine Tochter, die hat dann auch wirklich diese abgewehrte 10 out of 10 in allen drei Kategorien. Weil sie einfach wirklich sehr präsent war. Also sie hat dann sofort geweint und war irgendwie gleich knallrot. Ich habe sie auch sofort bekommen, bin dann mit ihr in den Armen da wieder auf das Bett hinaufgeklettert und habe sie dann eigentlich nicht mehr hergegeben. Und das war sehr, sehr schön für mich, weil ich hatte ja diese erste Zeit nach der Geburt nicht mit meinem Sohn, also nicht in dieser Ruhe und Gemütlichkeit, aber mit meiner Tochter habe ich das dann bekommen. Und die Hebammen haben ganz ruhig ihre Sachen gemacht, haben sie dann irgendwann schon genommen, um sie mal abzuwiegen. Genau. Aber grundsätzlich war sie bei mir die ganze Zeit. Wir sind dann noch so zugedeckt worden mit so warmen Handtüchern und so und haben es uns da gemütlich gemacht. Die Sonne war zwischen auch schon aufgegangen, also sie ist irgendwie so in den Tag hineingeboren, weil es war ja Ende Juni, also rund um die Sommersonnenwende, um 5 in der Früh ist sie geboren.
Oh, so schön. Ich habe mich auch so gefreut, als du mir, ich glaube, ein paar Tage später, dann ein Foto geschickt hast und es sah alles sehr gemütlich aus. Wann seid ihr dann nach Hause gegangen und wie war das Wochenbett diesmal?
Wir sind auch diesmal dann ambulant wieder nach Hause gegangen. Sie haben sie nach der Geburt noch, haben sie noch so einen Blutzuckertest gemacht, weil sie war sehr groß und sehr schwer. Und bei Babys, die irgendwie so groß und schwer sind, aber auch bei Babys, die sehr klein und leicht sind, besteht anscheinend immer die Sorge, dass die ihren Blutzucker nicht selber stabilisieren können. Deswegen wurde dann 1 Stunde nach der Geburt und 3 Stunden nach der Geburt noch eben der Blutzucker gemessen, aber das war alles stabil und sogar die Kinderärztinnen, die ja sonst streng sind bei ambulanten Geburten, ist mein Eindruck, haben gesagt, nein, sie sehen überhaupt nichts, was dagegen spricht und ich soll ruhig nach Hause fahren, weil eben das war alles unauffällig.
Wie
Genau,
groß und wie schwer war sie?
sie war 55 cm lang und 4,2 Kilo schwer.
Okay. Hattest du diesmal Geburtsverletzungen?
Ich hatte wieder einen Scheidenriss an vielleicht sogar der gleichen Stelle, war die Vermutung von der Frauenärztin, die mich dann, also ich wurde wieder genäht.
Okay.
Genau. Diesmal aber mit Baby auf der Brust und nicht alleine. Genau, aber auch diesmal ist es wieder ganz unkompliziert verheilt. Das ist, glaube ich, der Vorteil von eben Scheidenrissen, dass es ja doch eine andere Art von Gewebe ist und schnell und gut heilt. Oder zumindest bei mir war das bei beiden Malen so. Also ich hatte im Wochenbett keinerlei Schwierigkeiten damit. Das Wochenbett mit meiner Tochter war ganz anders natürlich irgendwie, aber auch sehr ähnlich dem ersten. Also anders insofern, als dass es mein zweites war und auch noch ein großes Kind da war. Der war zum Glück zu dem Zeitpunkt im Kindergarten und ist auch gern weiterhin gegangen. Das heißt, wir hatten untertags Zeit für uns zu dritt. Mein Mann war in Papamonat, das heißt, er hat sich von der Arbeit freistellen lassen können für die ersten Wochen nach der Geburt. Und ja, die ersten paar Tage war ich, hat dieses Geburtshai gut gehalten bis zum Milcheinschuss. Dann kamen die großen Gefühle und Sorgen und Zweifel, nämlich, weil meine Tochter hat sich schwer getan irgendwie beim Stillen. Also sie hat bei einem, eine Brust hat sie gar nicht gut fassen können und bei der anderen schon, aber sie hat viel geschrien und viel gequietscht irgendwie. Und es war für uns beide irgendwie aufwühlend. Auch hier das Stillen wieder, aus anderen Gründen, aber irgendwie wieder. Sie hat dann auch nicht gut zugenommen, also beziehungsweise sie hat mehr abgenommen, als sie sozusagen hätte sollen, unter Anführungszeichen. Und dann habe ich gemeinsam mit meiner Hebamme aber beschlossen, dass wir Prämilch zufüttern. Bei meinem ersten Kind hatte ich auch ein Gewichtsthema. Über mehrere Monate hat sich das gezogen. Da habe ich dann immer abgepumpt und zugefüttert. Und das war so eine logistische Herausforderung und vor allem auch eine große Belastung für mich irgendwie psychisch, dass ich dieses Mal mir schon in der Schwangerschaft vorgenommen habe, ich werde keinesfalls wieder abpumpen und zufüttern, sollte es ein Gewichtsthema geben, sondern werde gleich zu Prä greifen. Das heißt, meine Tochter hat dann mit einer Woche schon am Anfang sind es ja nur ganz wenig, so 10 Milliliter Prä irgendwie dazu bekommen bei den Stillmahlzeiten. Genau, und das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis sich das eingependelt hat und war für mich auch überraschend emotional, obwohl ich ja eigentlich in der Schwangerschaft schon versucht habe, ich habe mich auch mit der Stillberaterin schon in der Schwangerschaft getroffen und versucht habe, mich darauf vorzubereiten auf den Fall, dass es auch diesmal irgendwie nicht so leicht klappt und dass ich diesmal sozusagen, um mich selber zu entlasten, schon früher mit Prä beginnen will. Und auch unabhängig von einem Gewichtsthema habe ich mir in der Schwangerschaft schon gedacht, ich könnte ja, wenn sie die Stillbeziehung etabliert hat, auch wenn alles gut läuft, trotzdem beginnen, das ein Flascherl anzubieten, einfach um mich zu entlasten, damit nicht diese ganze Ernährung so auf meinen Schultern irgendwie schwer liegt, dieses Kindes. Und dann hat es mich doch überrascht, wie sehr mich das dann doch emotional mitgenommen hat im Wochenbett. Meiner Tochter ging es immer gut, sie war ja auch, hat auch einen Startvorteil gehabt, sie war ja sehr, sehr schwer bei der Geburt. Aber dass diese nächsten Tage dann so emotional sind, hat mich dann ein bisschen kalt erwischt. Auch normal, ich meine, man ist einfach in diesem Hormon Wirrwarr in diesen ersten Tagen nach der Geburt und nach ein paar Wochen hat es dann schon wieder anders ausgeschaut. Aber ja, ich glaube, das ist auch einfach viel, viel hochgekommen noch vom ersten Wochenbett. Aber was wir diesmal anders gemacht haben im Wochenbett, war, dass wir wirklich eine Besuchspolicy uns überlegt haben und auch an bestimmte Leute schon kommuniziert hatten in der Schwangerschaft, nämlich dass wir die ersten 4 Wochen keinen Besuch haben wollen. Und die einzige Person, die regelmäßig da war, war meine Mutter, weil sie einfach uns sehr unterstützt hat. Die war aber auch dann nicht da, um quasi mich oder das Baby anzuschauen, also schon mich, aber nicht um das Baby sozusagen zu halten, sondern sie war da, um im Haushalt was zu machen, um mit dem Großen zu spielen, um uns Essen zu bringen. Es haben uns auch diesmal auch sonst Verwandte und Freunde, Freundinnen Essen gebracht, aber eben wir haben niemanden sozusagen hereingebeten als Besuch. Ich glaube, in der dritten Woche oder so war dann doch eine ganz enge Freundin von mir mal da. Das hat sich so ein bisschen ergeben. Aber da habe ich dann auch geschaut, beziehungsweise mein Mann hat geschaut, dass sie nicht so lange bleibt. Und das hat uns schon ja, ein bisschen Stress rausgenommen und hat uns ermöglicht, irgendwie auch Zeit als Familie zu viert irgendwie zu verbringen. Weil mein Sohn war zwar untertags im Kindergarten, aber am Nachmittag war dann meistens mein Mann mit ihm irgendwo unterwegs und sie sind dann am frühen Abend heimgekommen und dann haben wir immer noch viel zu viert gekuschelt im Bett und haben irgendwie so geschaut, dass wir uns als Familie einpendeln.
Sehr schön. Liebe Valerie, vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf deine beiden Geburten mitgenommen hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die Geburtsgeschichten von Valerie. Und wie immer freue ich mich darüber, wenn du den Podcast unterstützt. Du kannst den Podcast abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Dann werden dir die neuen Folgen immer sofort in deiner Podcast-App angezeigt. Aber es hilft mir auch, im Podcast-Ranking höher zu rutschen. Bewertungen helfen mir dabei auch. bei Apple Podcasts gerne eine Sternebewertung mit ein paar Sätzen dazu, warum dir der Podcast gefällt. Bei Spotify die Sternebewertung plus direkt ein Kommentar unter der Folge wären super. Und du kannst den Podcast auch einfach an Freunde und Familie weiterschicken, weiterempfehlen. Das hilft auch und besonders freue ich mich über die finanzielle Unterstützung auf buymeacoffee.com/Geburt, sodass ich den Podcast auch weiterhin kostenlos für alle anbieten kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.